Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die KultusministerInnen haben entschieden, auch bei steigenden Corona-Neuinfektionen sollen Schulen offen bleiben, solange wie möglich im kompletten Präsenzunterricht. Heißt aktuell in vielen Klassenzimmern mehr als 25 SchülerInnen dicht an dicht, meist ohne Maske, in suboptimal belüfteten Räumen. Eine Situation, die bei manch einem Kopfschütteln auslöst und in der Praxis jetzt auch wieder zu Schulschließungen führt. Björn Dacke.
Heinz-Peter Meidinger spricht von einem Salami-Lockdown. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands meint damit, Schulen werden nach und nach geschlossen. Meidinger wirft der Politik in mehreren Zeitungsinterviews vor, sie habe sich zurückgezogen. Jetzt würden die Gesundheitsämter entscheiden. Der Präsident des Lehrerverbands hält es für einen Fehler, dass Schulen nur noch auf konkrete Infektionsfälle reagieren, statt vorsorglich zu handeln. Das sei nichts anderes als die Kapitulation der Schulen vor der Pandemie. Dem ehemaligen Schulleiter aus Niederbayern gehen die Vorkehrungen nicht weit genug. In fast allen Bundesländern würden die Hygienestufenpläne außer Kraft gesetzt. Wörtlich sagt Meidinger, Schulen sollen auf Biegen und Brechen offen bleiben. Der Präsident des Lehrerverbands hofft, dass generelle Schulschließungen noch vermieden werden können. Dafür müssen seiner Meinung nach aber die Vorsichtsmaßnahmen hochgefahren werden. Dazu zählen eine Maskenpflicht und Abstandsregeln. Das bedeutet nach Einschätzung des Lehrerverbands halbierte Klassen und Wechselbetrieb.
Über Notwendigkeiten und Zustände in Deutschland Schulen spreche ich jetzt mit Gudrun Wolters-Vogeler, Schulleiterin an der Hake Grundschule Hamburg und Vorsitzende des Schulleitungsverbands Deutschlands. Guten Tag.
Wunderschönen guten Abend.
Knapp 3% aller Schüler und Schülerinnen, das kann man alarmierend finden, wie Herr Meidinger. Man könnte aber auch sagen, angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen sind knapp 3% doch relativ wenig. Wozu neigen Sie?
Ich denke, es sind relativ wenig. Und die einzige Frage, die sich mir immer wieder stellt, wo passiert denn die Infektion? Und wir erleben eigentlich eher, dass die Infektion in die Schule reingetragen wird, als dass sie in der Schule sich vermehrt und von da rausgetragen wird. Und ich glaube, das ist der große Unterschied in der Bewertung, wie wir Schule und Schulschließungen sehen.
Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck, wie gut manövrieren sich Deutschlands Schulen im Moment durch die Krise?
Die Vorgaben sind ja ganz klar, es ist der Präsenzunterricht. Und trotzdem fällt es an vielen Standorten, werden Klassen oder Kollegen in Quarantäne gestellt, was richtig ist. Und von daher gibt es standortbezogene Sachen. Das halte ich für auch den richtigen Weg. Weil eine komplette Schulschließung oder auch für alle Stufen Hybridunterricht hilft dem Bildungssystem und hilft den Kindern und hilft den Familien nicht. Je älter die Schüler sind, desto eher ist ein Hybridunterricht möglich. Also eine Woche Schule, eine Woche zu Hause oder eben auch tageweise. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr verlagern wir den Bildungsauftrag dann von der Schule in das Elternhaus. Und das halte ich für bedenklich, weil das dann die soziale Schere noch mehr spreizt.
Aber könnte man nicht über so Wechselmodelle in kleineren Zeitfenstern nachdenken? Also zum Beispiel ein Tag Schule, ein Tag online, ein Tag Schule?
Ja, das kann man, darüber kann man nachdenken. Jetzt kommt das zweite Thema. Wir haben aber auch kranke Kollegen. Wenn ich einen kompletten Schulbetrieb sicherstelle, wie er nach Stundentafel passiert, dann habe ich keine Kollegen, die dann das Homeschooling machen. Denn die stehen ja vor der Klasse. Das heißt, das bräuchte mehr Kollegen. Und dann sind wir bei dem nächsten großen politischen Punkt, nämlich Personalmangel. Es gibt in Deutschland einen erheblichen Fachkräftemangel im Bereich der Pädagogik. Sowohl Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Erzieher. Wer soll es denn machen? Und wenn ich Kinder zu Hause lasse, dann habe ich immer das Thema, ich habe systemrelevante Eltern, die sind auf Betreuung angewiesen. Wer bitte betreut dann diese Kinder von den Eltern, die systemrelevant arbeiten müssen und die nicht jeden zweiten Tag zu Hause bleiben können?
Das heißt, wenn ich Sie richtig
verstehe, hat einen Rattenschwanz.
Ja, und das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie letztendlich auch dafür, Präsenzunterricht so lange wie möglich, so gut wie möglich?
Das finde ich, das muss man abhängig machen von den Altersstufen. Ich glaube, dass es in der Sekundarstufe und in der Oberstufe sehr wohl zumutbar ist, dass die Schüler eine Woche zu Hause arbeiten. Da muss auch keiner mehr die Aufsichtspflicht in dem Umfang sicherstellen. In der Grundschule halte ich es für verheerend, die Kinder in eine Fernbeschulung zu tun. Und auch ein Tag ist eine echte Herausforderung für die Schüler, weil ihnen Alltag fehlt. Und das haben wir vor den Sommerferien gemerkt. Da hatten wir das ja in Halbgruppenunterricht und ihnen fehlte die andere Hälfte der Gruppe. Und ihnen fehlte das Gemeinschaftsempfinden und das Gemeinschaftserlebnis und dieses Zuhause-Schule. Und das ist gerade für Kinder aus bildungsfernen Familien sehr, sehr wichtig, damit sie andocken an Regeln und lernen.
Dann gucken wir nochmal, was man in der Schule machen kann, um die Situation voller Klassen zu verbessern. Ein Rezept sowieso Masken, da bleiben die Klassen trotzdem voll, aber es ist mehr Sicherheit, ist jetzt vorgeschlagen worden von Bundesbildungsministerin Karliczek. Distanz bräuchten wir eigentlich und Luftfilter. Wie gut kriegen die Schulen das im Moment insgesamt hin?
Das mit dem Lüften kriegen sie ganz gut hin. Luftfilter sind noch sehr, sind nicht flächendeckend. Und die Frage ist auch wirklich, ist das tatsächlich nachher der Weisheit letzter Schluss? Ich glaube, der Punkt ist, dass diese Balance geschaffen werden muss zwischen auf der einen Seite Abstand und auf der anderen ein Stück weit Normalität von Lernen. Und die Kinder können durchaus Masken tragen. Und zwar immer dann, wenn sie sich in Gruppen bewegen, die nicht, wir nennen das hier in Hamburg, Kohorte sind. Das heißt, die nicht in ihrer Bezugsgruppe sind. Da muss man tatsächlich, finde ich, gut mit Masken arbeiten, auch ganz, ganz konsequent, auch schon in der Grundschule, damit der zweite Punkt der Epidemie, nämlich die Nachverfolgung, überhaupt möglich bleibt. Wohingegen ich Maskenpflicht in den ersten 2, 3 Schuljahren ablehne. Die Kinder sind an der Stelle, dass sie Sprache lernen und das ohne Mundbild, ohne Mimik, ist ausgesprochen schwierig, da ein Leselern- oder Schreiblernprozess anzustoßen.
Anderer Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, um mehr Abstand zu gewährleisten, Unterricht in Museen, Bibliotheken oder ähnlichen Räumen, war ja alles schon mal im Gespräch. Während des ersten Lockdowns ist aber dann doch nicht viel passiert. Museen haben das jetzt gerade noch mal ins Gespräch gebracht. Was halten Sie davon?
Super, wenn es in örtlicher Nähe zu Schulen geschieht. Ich weiß es von der Kollegin aus Dänemark, da ist das genau so passiert. Da haben sie sogar Einkaufszentren zu Lernorten gemacht. Ich glaube, da können wir tatsächlich an Fantasie noch ein bisschen von Nachbarländern lernen.
Und ansonsten, so gut es geht, bleiben die Schulen dann weiter auf sich selbst gestellt und manövrieren sich durch die Krise?
Na, die Unterstützung, die möglich ist von den Behörden, von den Schulbehörden, von den Ministerien, ist natürlich ausgesprochen gewünscht. Also das heißt, dass Desinfektionsmittel da ist, dass die Fenster gängig gemacht sind, dass sie auch von den Lehrern zu erreichen sind und sowas alles. Das, glaube ich, ist elementar wichtig. Aber die Entscheidung, wann welche Klasse in die Quarantäne geht, das muss in der Schule entschieden werden. Auch weil wir haben das Thema, je mehr Kollegen krank sind, in Quarantäne oder auch anders krank, können wir schon den Grundunterricht nicht mehr abdecken. Und wenn dazu noch kommt, dass wir dann noch 2 Sachen gleichzeitig bespielen müssen, die Hälfte der Klasse, die da ist, und die andere Hälfte, die zu Hause ist, ich glaube, das überfordert das Bildungssystem vehement.
Sagt Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Schulleitungsverbands Deutschlands. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Wiederhören.